Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute mit dem Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung und mit Daniel Rieber. Er ist hier zu Gast, weil Lasse Reingans, das ist der Unternehmer mit der 25-Stunden-Woche. Das Interview war irgendwann im Januar online, weil er gesagt hat, Frank, wenn du über Stress redest, dann musst du mit dem Daniel reden. Genau das haben wir gemacht, wir haben uns getroffen und das aus einem guten Grund, weil Daniel Rieber ist Digitalexperte, er hat über 12 Jahre in der digitalen Branche in verschiedenen Startups gearbeitet, er weiß, warum die digitale Welt uns stresst und er ist Mindfulness-Coach, er beschäftigt sich mit dem Thema Achtsamkeit, er hat sich selbstständig gemacht, er hat das Programm The Mindful Company mit 2 Partnern entwickelt und dieses Programm wird heute von diversen namhaften Startups und Tech-Unternehmen eingesetzt. Ich finde, Daniel ist der perfekte Einstieg in diesen Schwerpunkt. Wir werden verschiedene Begriffe definieren. Ich glaube, wenn du noch nie mit dem Thema Achtsamkeit in Kontakt gekommen bist, dann wirst du nach dieser Zeit definitiv wissen, worum es sich handelt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel achtsame Momente und ich sage Audio ab mit Daniel Rieber. Du bist sehr fokussiert, also das merkt man schon, das ist mir eben schon aufgefallen.
Okay, ja. Ich nehme das mal als Kompliment.
Ja, war das schon immer so oder kam das dadurch, dass du dich mit den Themen beschäftigt hast?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den letzten Jahren vor allem gekommen ist. Mhm. Auch eine Ruhe, die ich ausstrahle.
Ja.
Nicht immer, ja. Aber vielleicht jetzt in diesem Moment.
Ja, ja.
Das kann der Hörer
wegen dem Holzboden.
Genau, aber ich habe auch definitiv andere Zeiten gehabt und rutschte auch immer mal wieder rein.
Was heißt das? Also was sind das für andere Zeiten?
Ja, Zeiten, in denen man nicht im Hier und Jetzt ist, sondern in seinen Gedanken, in der Planung fürs nächste Meeting, noch überlegt, was habe ich irgendwie im letzten Gespräch vielleicht Doofes gesagt. Mhm. Und ich finde es ja immer so absurd, dass man quasi in der Businesswelt so eine 5-Jahres- oder eine 3-Jahres-Planung macht. Dabei kann man nicht mal planen, was morgen passiert oder heute. Ne? Und wir sind so darauf trainiert, durch unsere Gesellschaft, durch die Wirtschaft, durch unsere Sozialisierung, immer nach vorne zu gucken und nach hinten und eigentlich nie im Hier und Jetzt sein. Ne?
Ja, stimmt.
Und das war was mir vor ungefähr 8 Jahren aufgefallen ist, wo ich dann so kontinuierlich meinen Weg gegangen bin. Und bin auch immer noch auf dem Weg.
Ich glaube, man wird, wenn man den Weg mal gegangen ist, auch nie wieder verlassen, oder? Also ich glaube, wenn man einmal an diesem Zucker gekostet hat, dann geht man, glaube ich, weiter.
Ich glaube, das ist so wie mit allen Sachen, die man richtig gemacht hat in seinem Leben. Mhm. Ne? Dass man, dass es zu einem Teil von dir selbst wird. Also auch in deinem Körper, in dein Wesen mit einzieht. Und es gibt immer Phasen im Leben. Es gibt Phasen, in denen ist man mehr achtsam, Phasen, in denen ist man weniger achtsam. Aber das Schöne ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Man kennt es, man weiß, wie es sich anfühlt und kann es dann sehr schnell wieder aufrufen.
Mhm. Ja. Und es ist auch okay, dass es diese anderen Phasen gibt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja.
Also, dass man nicht wütend ist. Und dann ist man ja auch schon wieder in der Vergangenheitsbetrachtung. Was habe ich falsch gemacht? Die letzten Monate habe ich den Stress zugelassen. Ne? Mir ging es nicht gut. Ich wurde krank oder keine Ahnung. Sondern dann zu sagen, hey, alles gut. War eine stressige Zeit. Ab heute, ab jetzt startet es ja wieder neu. Gab es da so einen Moment damals, warum du darüber nachgedacht hast?
Ich bin vor 8 Jahren nach Berlin gezogen. Aus einem kleinen Städtchen, Bielefeld, vielleicht hast du das schon mal gehört.
Nee, noch nie. Ich mache jetzt keinen schlechten Witz darüber.
Doch. Ich habe ihn schon erwartet.
Ja, leider.
Und habe in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, bin dann nach Berlin gekommen und bin total fasziniert von der Stadt. Ich bin fasziniert von der Start-up-Welt. Ich bin fasziniert von neuen Technologien und gerade von dem, was in der digitalen Transformation gerade so alles passiert. Aber auf der anderen Seite habe ich auch mit aller Härte mitgekriegt, wie anstrengend das ist, ne? Für den Körper, für den Geist, für den Kopf. Und hatte tatsächlich so diesen Punkt, wo ich irgendwann einfach umgekippt bin. Und das war jetzt kein klassischer Burnout, wie man das jetzt wahrscheinlich assoziiert, sondern ich habe einen Hörsturz gehabt und hatte für ein paar Sekunden nicht hören können. Und dann kam das Gehör wieder, aber mit einem Tinnitus. Und das war für mich so ein Warnschuss. Ne? Also ich wusste, das ist jetzt das Zeichen von meinem Körper, dass ich gerade auf der falschen Richtung bin. Ja, und dann stand ich vor der Entscheidung, möchte ich zurück nach Bielefeld, ins mittelständische Unternehmen.
Ja.
Was auch wirklich schön sein kann. Ich mag die Stadt sehr und ich finde auch mittelständische Unternehmen toll.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt in meinem Leben wollte ich gerne so, ich wollte so die volle Reibung auch mit dem Fortschritt und mit der Komplexität und der Geschwindigkeit. Und habe dann für mich überlegt, okay, gibt es jetzt A oder B? Und wie man als Coach weiß, gibt es meistens ja auch ein A und B.
Ja, ja.
Und für mich war es dann mein persönliches Ziel, einen Weg zu finden, auf der einen Seite in einem Startup zu arbeiten, in Berlin zu sein, Musik aufzulegen, so dieses schnelle, spannende Leben zu führen, auf der anderen Seite aber trotzdem immer im Hier und Jetzt zu sein, zentriert zu sein, bei mir selbst und diesen inneren Kompass wiederzufinden. Ne? Also wie geht's mir gerade, was tut mir gut, was tut mir nicht gut?
Mhm.
Und das war erst ein Prozess, den ich komplett für mich alleine gemacht habe, also bestimmt 4-5 Jahre. So mit Retreats und Qigong habe ich gemacht, Yoga, MBSR, all diese Dinge. Und ich habe immer mehr Freunden davon erzählt und immer mehr gemerkt, wie das resoniert und wie viele eigentlich dieselben Probleme haben wie ich oder dieselben Herausforderungen.
Jeder hatte schon mal einen Hörsturz.
Viele, ja. Ja. Ich habe letztens jemanden getroffen, der hat mir erzählt, dass er jetzt seinen dritten Hörsturz hatte und dass er aber jedes Mal mit Cortison das wieder wegbekommen hat.
Boah, ja.
Dann habe ich ihn gefragt, hast du schon mal versucht, ohne Cortison es wieder wegzubekommen? Nö, wieso, funktioniert doch. Hast du mal drüber nachgedacht, woher der Hörsturz kommt? Nee, ist doch jetzt weg, ist doch gut. Ne? Genau, aber um zurückzukommen, für mich war das so eine Reise, die ich erst für mich alleine gemacht habe. Dann habe ich mit Freunden gearbeitet, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, dass das ja auch ein Thema für Unternehmen ist. Ja, und da gab es diesen Moment für mich, wo ich gesehen habe, dass Google ein Achtsamkeitsprogramm hat, was weltweit genutzt wird, nämlich Search Inside Yourself.
Steht da vorne irgendwo, das Buch.
Hast du auch gelesen,
ja. Schön.
Und was die wirklich gut gemacht haben, ist, dass sie eine Sprache gefunden haben für all dieses jahrtausendealte Wissen, die gerade für diese Zielgruppe der Startups, der Tech-Unternehmen total gut funktioniert. Also ein Beispiel ist, der Jade Meng Tang, der es geschrieben hat, sagt, wenn du im Hier und Jetzt bist, wenn du Achtsamkeit praktizierst, dann hast du eine higher resolution of reality. Und das ist natürlich diese Sprache, die man aus Programmierung, aus
auf jeden Fall, ja.
TV und Bildschirmgrößen kennt. Ne? Das heißt, da resoniert man sofort mit als jemand, der eher techie ist und hat Zugang zu dieser fantastischen Welt. Und das fand ich so toll, dass ich dann angefangen habe, auch mit Unternehmen zu arbeiten. Und dann habe ich vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, meinen Job zu kündigen. Und seit einem Dreivierteljahr bin ich selbstständig. Und bisher habe ich es noch nicht bereut.
Ach krass. Also, aber es musste erstmal dieser Moment kommen mit dem Hörsturz.
Ja.
Ne? Und
ja.
Bei manchen kommt der und man denkt drüber nach. Und bei anderen kommt er dreimal und ist so Cortison. Das ist doch. Warum ist das so? Hast du da irgendwas gespürt? Warum bei manchen dann nicht der Punkt kommt, dass man über die Ursache nachdenkt, sondern einfach nur das Symptom behandelt?
Ja. Also um vielleicht noch ein bisschen mehr auszuholen, unser Körper sendet uns ja ganz viele Warnsignale. Mhm. Aber viele, und so war es auf jeden Fall bei mir und ich kenne das von vielen anderen, gerade auch von männlichen Gestalten, ist es so, dass man diese Verbindung zu seinem Körper und zu seinen Emotionen so ein bisschen zurückstellt, wenn nicht sogar ganz kappt.
Mhm.
Das heißt, man fühlt eine Trauer und nee, ich will jetzt nicht traurig sein, das hat jetzt gerade keinen Platz hier. Man fühlt eine Angst und sagt, nee, ich bin stark, ich brauche gerade diese Angst nicht.
Mhm.
Und dadurch, dass man das kappt und sich so weit davon entfernt, hört man dann irgendwann auch die Warnsignale nicht mehr. Das ist so wie so ein Freund, der neben dir steht und die ganze Zeit am Ärmel rückelt und sagt, hey, lass es mal irgendwie hier langsamer machen. Und du sagst, ey, nee, ich höre dir nicht zu, geh weg. Und bei mir war es dann so, dass dieser Moment so laut war, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es war ein richtiger Knall in meinem Ohr, dass ich einfach nicht mehr weghören konnte. Und ich wurde letztens auf einem Vortrag gefragt, dass es doch irgendwie schade ist, dass so viele Leute erst, wenn sie an dem Punkt sind, anfangen, etwas zu ändern.
Hm.
Aber bei Transformation ist es halt so, man muss an einem Punkt sein, der auch wehtut, damit man wirklich grundlegende Veränderungen vornimmt. Ne?
Jetzt komme ich wieder mit dem Zitat, was ich hier dauernd bringe. Hüter, der mal gesagt hat, wir fangen erst dann an, uns zu verändern, wenn es bedeutsam genug wird. Und ein Knall im Ohr, das ist auf einmal bedeutsam. Weil man denkt, oh, was ist hier
los? Oder bei mir der große Wunsch, wirklich in Berlin zu sein, in einem Startup zu arbeiten, die Welt zu bereisen.
Ja.
Das war ein Wunsch in mir, der war wirklich da. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht drei Gänge runterfahren. Das will ich nicht. So. Genau. Und die also mein Gefühl ist, dass tatsächlich man so einen harten Moment braucht, um das wirklich zu realisieren, aber ich wünsche mir natürlich, und das ist auch meine Aufgabe als Coach und als Speaker und als mit all dem, was ich gerade tue, einfach auch das Thema nicht nur als Problemlösung zu sehen, also ich habe ein Problem, deshalb mache ich jetzt Achtsamkeit, sondern die Opportunity aufzuzeigen, diese unglaubliche Chance. Ne? Also wer Achtsamkeit praktiziert, kann eine höhere emotionale Intelligenz entwickeln, eine höhere Empathie, kann kreativer sein und wieder mehr auf seine Intuition hören. Und das sind so viele Aspekte, die auch gerade Unternehmen total spannend finden gerade, dass ich glaube, wenn man es schafft, damit anzudocken, nämlich bei der Lust darauf, der sagt Hüter ja auch, der kindlichen Entdeckerfreude, da anzuknüpfen und zu sagen, hier gibt es eine ganz tolle neue Möglichkeit. Die gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren, aber sie steht zum ersten Mal so zur Verfügung, dass sie sogar mit westlichen Mitteln wissenschaftlich belegt ist. Und jetzt haben wir die Chance, damit zu experimentieren und zu gucken, was bringt mir das. Mhm. Und die Hoffnung, die ich habe, ist, dass viele Menschen über die Seite kommen und dann automatisch auch die andere Seite mitnehmen und resilienter werden, besser mit Stress umgehen können und auch merken, wenn es ihrem Körper und ihnen nicht gut geht.
Hm. Ja. Ich finde gerade die Sprache, was du eben mal sagtest, mega wichtig, weil ich habe damals dieses Retreat in Chiang Mai im Norden Thailands gemacht und dann kommst du hier wieder her und denkst so, nee, das geht nur da. Ja. So, ne? Das muss doch irgendwie in Asien, da wo auch das Land buddhistisch ist und so. Das muss so ganz traditionell sein. Und dann geht man hier mal zu irgendwelchen Kursen, zu irgendwelchen Meditationsretreats, die vielleicht hier auch auf dem Land sind. Und dann sagt man, das ist irgendwie deutsches Wetter und so. Das ist nicht authentisch. Und gleichzeitig sehe ich dann irgendwelche Apps oder anderen Dinge, wo das dann nochmal anders ist. Und ich denke, nee, also das war so mein Gedanke immer, das muss doch so sein wie da hinten. Ja. Aber es gibt ja 1 Million Möglichkeiten, wie man an diesen Schatz rankommt. Und das ist ja nur bei mir im Kopf so gewesen. Das hat sich auch Stück für Stück aufgeweicht zum Glück. Aber diese verschiedenen Sprachen zu benutzen, um möglichst viele Menschen zu erreichen, das ist doch eigentlich die Kunst. Das ist eigentlich in allen Bereichen, wenn wir über Transformation reden, eigentlich die Kunst.
Das ist das, was ich meine mit diesem, da ist ganz viel Wissen, das ist schon lange da.
Ewig
und, und jetzt geht es um die Translation, ne, die Übersetzung. Mhm. Einmal die Übersetzung sprachlich, aber auch in den neuen Alltag, der einfach anders ist. Und das ist was, als ich angefangen habe, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, habe ich immer gedacht, ich habe hier zwei Welten. Ich habe die Achtsamkeitswelt und ich habe die Businesswelt.
Ja,
und ich habe die künstlich voneinander getrennt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann ja auch in der Achtsamkeitswelt mit Business-Themen arbeiten und in der Business-Welt ja auch mit Achtsamkeit arbeiten. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, und das war dieses Aha-Moment mit Search Inside Yourself, dass ich eigentlich doch am meisten in meinem Element bin, wenn ich beides mache. Und das ist genau das, was ich jetzt gerade tue. Ne? Also ich bin Achtsamkeitscoach, aber mit Schwerpunkt auf Unternehmen und Leadership. Mhm. Ich habe mit zwei Partnern zusammen, mit Jana Heusen und Nico Röhnpagel, ein Unternehmen gegründet. Beziehungsweise wir sind gerade in der Gründung, aber wir arbeiten schon seit einem Dreivierteljahr jetzt zusammen. Das heißt The Mindful Company. Mhm. Und wir arbeiten mit großen Unternehmen wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, mobile.de, Soundcloud. Und wir arbeiten mit denen wirklich nicht nur, wir machen hier mal eine Session und da mal einen kleinen Talk, sondern da geht es wirklich um eine nachhaltige Transformation. Da geht es um eine Integration des Themas in die Kultur des Unternehmens.
Boah, krass, ja.
Und das ist so toll, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt nicht eine ganz neue Sprache und Welt lernen und neue Kontakte und kann alle, die ich bisher hatte, so zur Seite legen, sondern ich merke, nein, das sind genau dieselben Leute.
Ja.
Ich halte einen Vortrag über Mobile Marketing, wo ich bisher meine Expertise hatte und danach spricht mich jemand an und sagt, ey, war schön, wie präsent du auf der Bühne warst. Ne? Und dann sage ich, ja, hast du dich schon mit Achtsamkeit beschäftigt. Und dann eine Woche später stehe ich bei einem Unternehmen und halte einen Vortrag zum Achtsamkeitsthema. Das ist ein Geschenk.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber diese Trennung, die machen wir ja permanent. Also gerade dieses Business-Privat, Hobby, geschäftlich Hobby. So, da gibt es ja auch schon diese Trennung. Das eine mache ich wirklich und als Hobby und das andere mache ich als Hobby, weil da kann ich Kontakte generieren und so. Mhm. Das ist immer diese Trennung haben wir ja permanent. Und das ja, das alles irgendwie zusammengreifen muss. Und wenn wir über Gesundheit reden, wenn wir über Entstressen reden, dann ist das ja genau der Schlüssel.
Ja.
Und da tiefer reinzugehen, das ist ja, das ist, aber wie sieht das jetzt für so ein Unternehmen aus? Also mobile.de, die, und das ist ja, also da sprechen wir ja jetzt auch die Sprache wieder, die wollen ja den Gewinn maximieren oder die wollen Gewinne machen. Das ist ja erstmal das Ziel von einem Unternehmen. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen achtsamer sein, unsere Kultur soll achtsamer sein, dann versprechen die sich doch auch was darüber. Davon. Also.
Ja. Ich würde das gerne allgemein beantworten und jetzt nicht für das eine Unternehmen, was auch den Grund hat, dass mit jedem Unternehmen, mit dem wir arbeiten, ist es wirklich anders. Hm. Ja, das ist wie beim Coaching. Ne? Du hast nicht das eine Modell oder das eine Thema, sondern du machst den Raum auf und guckst, was ist da, was will da gerade raus, was ist gerade das Thema heute. Generell würde ich sagen, dass ich bei Unternehmen tatsächlich merke, dass da dieser Leidensdruck ist auf der einen Seite und aber auch dieses große Interesse an den neuen Möglichkeiten auf der anderen Seite. Also jeder bekommt mit, dass im Silicon Valley gerade alle sich mit Achtsamkeit beschäftigen. Also wenn du dir die CEOs anguckst von LinkedIn, von Salesforce, Twitter, das sind alles Praktizierende. Also der CEO von Twitter zum Beispiel, der war jetzt gerade auf einem 10 Tage Vipassana, im Myanmar, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Und der hat dann getwittert natürlich darüber, was es für ihn für ein Erlebnis war. Und das ist einfach so das, was man gerade mitbekommt von drüben.
Ja, ja.
Und deshalb ist da ein Rieseninteresse bei Unternehmen und auch eine Hoffnung, dass es Probleme lösen kann, dass es neue Möglichkeiten bietet. Und das ist erstmal das, was ich an erster Stelle sehen würde, also so ein Interesse. Und wenn man sich dann mit den Entscheidern unterhält, gerade auch mit denen, die eher skeptisch sind, aber dann das Budget verwalten, dann muss man tatsächlich auch die Values, den Mehrwert auch kommunizieren und auch auf den Punkt bringen. Und zu den Values gibt es auf der einen Seite so Dinge, die ich eben schon aufgezählt habe, also das soziale Miteinander kann verbessert werden, aber auch solche Punkte wie das durch die Self-Awareness, durch die Selbsteinschätzung und das Bekanntmachen mit sich selbst, man auch besser mit seiner Gesundheit umgehen kann, merkt, wenn man gerade krank wird und dann vielleicht einen Tag frei nimmt, statt dann 10 Tage krank zu sein. Ja. Und SAP ist zum Beispiel so ein Unternehmen, das sehr, sehr viel macht mit Achtsamkeit und auch ganz viele Studien durchgeführt hat. Da habe ich in meinem Podcast auch den Heidgar Marx mal interviewt und der hat da auch sehr viel zu erzählt. Und das Schöne bei SAP ist, dass sie durch diese Studien auch wirklich Zahlen haben, die sie vorweisen können. Mhm. Die sagen, dass sie ein ROI, ein Return on Invest von 200% haben. Das heißt, Unternehmen, die Achtsamkeit einführen, haben natürlich erstmal Ausgaben, aber unterm Strich, und da ist immer die Frage, was man jetzt misst, aber unterm Strich kann das sogar zu höheren Revenues führen. Ne? Und das ist ein spannender Punkt und das ist tatsächlich etwas, was vielen Entscheidern auch wichtig ist.
Ja, ja, klar.
Aber an der Stelle ist total wichtig auch zu sagen, dass man niemals ein Achtsamkeitsprogramm machen sollte, nur aus dem Aspekt der Performance-Steigerung.
Ja.
Und da sind wir auch ganz klar mit unserer Philosophie und in unserer Kommunikation. Und alle Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, also alle Unternehmen, unter anderem SAP, die das einsetzen, haben wirklich eine intrinsische Motivation, eine gute Absicht, das Thema so umzusetzen, dass es den Menschen dient und den Menschen hilft und dass jeder sich entfalten kann und sein Potenzial rauslässt, wie man so schön sagt.
Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht. Irgendwann wird das Thema kommen, dann ist es en vogue, dann kommen die ersten Unternehmen, die ein anderes Menschenbild haben, die sagen, ach guck, wenn ich das investiere, kriege ich das da raus, mache ich mehr Gewinne. Also dann wird es wegen des Geldes wegen gemacht und nicht wegen der Achtsamkeit. Wir werden zwangsläufig an dem Punkt irgendwann landen, zumindest bei manchen Unternehmen. Da sind wir aber genau beim Thema Haltung, dann zu sagen, ja, sorry, könnt ihr machen, aber nicht mit uns. Oder dann zu sagen, ja, okay, ihr macht es wegen des Geldes, wir machen es wegen der Achtsamkeit und damit infizieren wir die Mitarbeiter so, wie wir wollen. Ne? Da kann man ja auch wie so ein trojanisches Pferd agieren oder so. Also beide haben dann irgendwie die eigenen Interessen gewahrt. Das ist dann politisch. Aber das finde ich interessant. Aber wie sieht das dann in solchen Unternehmen dann aus? Also ihr geht da rein und wie kann ich mir das vorstellen?
Man Achtsamkeit?
Ja, genau. Oder wie fängt ihr an?
Ich würde gerne noch einmal Achtsamkeit definieren. Ich bin mir sicher, dass deine Hörer alle sich schon lange mit dem Thema beschäftigen. Es war ja auch schon hier und da bei dir
zumindest ein Thema. Zumindest eine Woche lang.
Genau. Aus meiner Sicht ist Achtsamkeit so diese Fähigkeit, bewusst im Hier und Jetzt zu sein und eine hohe Wahrnehmung dafür zu haben, wie es einem geht. Und zwar auf den Ebenen gedanklich, also worüber denke ich gerade nach, körperlich, wie fühlt sich mein Körper gerade an, habe ich Kopfschmerzen, ist mein Rücken schwer und so weiter. und aber auch gefühlsmäßig. Also habe ich gerade Angst, bin ich gerade traurig, bin ich gerade motiviert? Und das ist ein Aspekt, der häufig dann auch vergessen wird oder wo viele glauben, dass das ein anderes Thema ist. Was passiert um mich rum? Denn wir sind soziale Wesen. Ja. Und in dem Moment, wo ich mitkriege, was in mir passiert, kriege ich auch mit, was in dir passiert.
Ja,
ne,
ja.
Weil wir das spiegeln. Mhm. Und diese Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, das ist etwas, was man wirklich trainieren kann, wie so ein Muskel, ne, wo dann Meditation zum Beispiel eine gute Möglichkeit ist, das zu machen. Also so regelmäßig, ich weiß nicht, jeden Tag 3 Minuten, 10 Minuten mit verschiedenen Apps und so weiter. Mhm. Was mir aber immer sehr wichtig ist, ist, dass es nicht nur darum geht, mitzukriegen und zu kontrollieren, was für Gedanken man gerade hat, sondern dass man das Ganze mit einer Offenheit macht, mit einer Neugierde, aber auch mit einer liebevollen Einstellung sich selbst und seiner Umwelt gegenüber. Mhm. Das heißt, wir sprechen immer von Mindfulness und Compassion. Eigentlich beinhaltet Mindfulness aber schon Compassion.
Kannst du es übersetzen für die, die es nicht...
Compassion?
Ja, beides.
Es gibt, also Mindfulness ist Achtsamkeit.
Ja.
Genau, ich würde Compassion mit so einem liebevollen Mitgefühl bezeichnen. Mhm. Also es geht nicht nur darum zu fühlen, sondern es geht auch darum, dann daraus abzuleiten, was meine Handlung jetzt gerade ist. Und man sollte es nicht verwechseln mit Mitleid, sondern es ist schon so mit einer positiven Einstellung, mhm, einem Interesse.
Nee, okay, weil also einfach mir ist aufgefallen, dass allein das Thema Mindful schon oft gar nicht, weil wenn man es noch nie gehört hat, dann was ist das jetzt? Und oft fragt man bei diesen Wörtern, die in der Achtsamkeitspraxis ganz normal angewandt werden, man fragt dann nicht nach. Mhm. Und ich hatte das Gleiche dann in Chiang Mai, nämlich mit Mindfulness, wusste ich nicht, was der meint. Und dann habe ich nach 3 Tagen oder so mal gefragt, sorry, what's Mindfulness? Und dann guckt er mich an, ich rede halt die ganze Zeit darüber. Ich so, ja. Und dann, der konnte so ein ganz bisschen Deutsch und dann hat er mir gesagt, so im Hier. Und dann, ach so, und dann war ein anderer Deutscher, da habe ich den gefragt, also Achtsamkeit. Ich so, ach so, ja klar, okay. Also da hatte ich 3 Tage im Blackout. Ne? Okay. Deswegen, und dann ist es mir aufgefallen, dass wenn ich über Meditation rede, dass viele das Gleiche haben. Ne? So, und du musst dein Mind, ne? Und dann Mind, und dann gucken die Leute manchmal an, ne, frag ruhig, wenn du.
Das ist wieder das mit der Sprache, ne?
Was wieder die Sprache,
Sprache. Um da mal ganz konkret zu bleiben, und wir können ja gleich noch darauf eingehen, wie wir das bei Unternehmen machen. Aber das Wort Meditation, das ist bei so vielen Menschen einfach in so einer Schublade, in der dann auch die Klangschale ist und die Räucherstäbchen und die hippieske Kleidung und so. Und ich selber habe eine Klangschale zu Hause und ich habe auch Räucherstäbchen, aber das brauche ich nicht. Sondern Meditation ist einfach dieser Prozess, dass man schaut, was für Gedanken, was für Emotionen, was für Impulse auch von außen kommen da gerade, die wahrnehmen, akzeptieren und dann gehen lassen. Und dieser Prozess, den macht man die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, man ist mit sich, beobachtet sich und lernt dadurch ganz, ganz viel über sich selbst. Und schön ist dann dieser Moment, wo nicht mehr so viele Impulse kommen, wo man einfach nur ist, ne, ohne nachzudenken. Und wenn man das so neurowissenschaftlich erklärt, wo es ja ganz viele Studien gibt und auch ganz tolle Speaker, die das gut erklären, dann bekommen viele Menschen Zugang dazu. Aber wir versuchen das Wort Meditation erst in der zweiten Session oder im zweiten Satz, je nachdem, welche Zielgruppe
wirklich,
da ist, zu erwähnen, weil im ersten Schritt geht es ja um Achtsamkeit und es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist ja was anderes als Mindfulness, als Meditation, wo viele das verbinden, auch mit so einer Spiritualität.
Ja, genau.
Vielleicht sogar mit einer Art Glauben, ne? So ein buddhistischer Glaube. Und deshalb ist uns das so wichtig, diese Wörter wirklich je nach Zielgruppe
anders einzusetzen. Ja, aber total klug. Also ich glaube, das macht Sinn, weil Meditation, das ist esoterisch, das brauche ich nicht. Gerade die männliche Zunft wird da oft wahrscheinlich so argumentieren. Ich finde das spannend, was du gesagt hast, weil damals in Thailand hat mir der eine Mönch immer gesagt, mit diesen Gedanken, die kommen und gehen, und der hat es immer mit diesen Monkeys gesagt. Er sagt dann immer, da kommen die Affen.
Monkey Mind.
Ja, Monkey Mind, und die springen dann so rein und so, und manchmal hältst du die fest. So ein Affe, der hangelt sich so von Ast zu Ast, Und manchmal ist er bei dir so, ne? Und dann hältst du den fest und sagst, dieser Affe, der soll hier bleiben, dieser Gedanke, den halte ich fest. Und dann kannst du stundenlang darüber nachdenken, das zieht dich runter, weil, und das kostet Energie, weil der will weiter und du hältst ihn fest. Und dann irgendwann merkt man so, ich habe mir dann so eine Monkey-List gemacht und habe die dann alle aufgeschrieben, die Monkeys, und dann habe ich festgestellt, Mensch, jetzt kommen die gar nicht mehr, ne?
Die haben einmal ihren Platz gehabt.
Ja. Die haben alle mal ihren Platz gehabt und dann sind die weitergezogen. Und das zuzulassen und nicht zu werten, das war damals die größte Inspiration, die ich da auch bekommen habe, weil man dann, man hat diesen Monkey, diesen Gedanken und dann hält man ihn fest und dann wertet man den in so einem 360-Grad-Blick und ja, und was denken die und dann und so, und dann fängt ja dieses Selbstgespräch an und der Affe will eigentlich weiter. Ne?
Ja.
Und ja, das ist eigentlich genau das. Ne? Das hat erstmal nichts mit Meditation zu tun.
Ja, und das Spannende ist, dass wir uns ja mit unseren Gedanken identifizieren.
Ne? Ja.
Das heißt, ich denke etwas und im nächsten Moment denke ich, das habe ich gerade gedacht. Das bin ich. Also da kommt ein Angstgefühl hoch und ich sage, oh, ich habe Angst. Und wenn man meditiert und Achtsamkeitstraining macht, dann merkt man auf einmal, da kommen jede Sekunde andere Gefühle und andere Gedanken hoch.
Ja.
Also ein kleines Beispiel, weil das, glaube ich, auch ganz gut bildlich dafür ist oder praktisch dafür ist, wie man es im Unternehmen einsetzt oder gerade als Führungskraft. Ich habe einen Vortrag gehalten auf einer Achtsamkeitskonferenz und habe mich schon mal hingestellt mit Mikrofon und stand dann hinten, habe mir den Raum angeguckt und dann hat es noch eine Viertelstunde gedauert, bis ich aufgerufen wurde und ich stand da die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nutze die Zeit und ich bin einfach jetzt hier und ich schaue mal, wie es mir gerade geht. Und in dieser Viertelstunde habe ich Welten erlebt, also von totaler Euphorie und ich bin der Geilste und ich will jetzt da vorne hin, bis hin zu totalen Selbstzweifeln und hoffentlich lachen die nicht.
Ja.
Körperlich, ich bin total müde und eigentlich würde ich gern schlafen, bis hin zu, ich will mich bewegen.
Ja, wo ist die Toilette?
Und, ja, und ich erzähle das deshalb so offen, weil ich weiß, dass all diese Gefühle und Gedanken immer da sind, immer kommen, getriggert werden durch Dinge, die um uns herum passieren. Und du kannst entscheiden, welchen dieser Gedanken, welche dieser Emotionen möchtest du nachgehen. Und das ist so Mindful Leadership. Also du übernimmst Führung, du wirst aktiv und du kannst selber entscheiden, wie möchtest du damit umgehen.
Ja. Das ist total, also deine Gefühle beeinflussen deine Gedanken und deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle.
Ja, und dein Körper beeinflusst, wie du denkst,
ja.
Genau, gibt ja die Power-Posen, ne?
Ja, genau. Chaka und dann raus und so.
Funktioniert ja alles.
Ja.
Krass. Genau, und das vielleicht als Beispiel, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, mit wie machen wir das bei Unternehmen, ne? Also in Unternehmen ist es meistens so, dass erstmal ein ganz unterschiedliches Verständnis von Mindfulness im Unternehmen vorhanden ist. Es gibt die Skeptiker, es gibt diejenigen, die schon mal ein Buch gelesen haben. Es gibt diejenigen, die wirklich sehr eine eigene Praxis haben. Gerade in den Unternehmen, in denen wir sind, die sehr international sind, sehr jung, da nutzen bestimmt irgendwie 60-70% irgendwelche Mindfulness-Apps. Ne?
Okay, ja.
Ja, also da ist ein groß, also in unseren Sessions, das sind meistens auch die sich interessieren für das Thema.
Klar.
Das
sind, man kann sie freiwillig hingehen und nimmt das dann eher wahr. Ja, klar.
Genau, also da ist so ein Grundinteresse da und wir arbeiten meistens erstmal damit, dass wir eine Einführung machen, in der es darum geht, die Hintergründe zu verstehen, aber auch eine eigene Erfahrung zu machen. Und das, was sich da mal sehr eignet, ist dieses einfach mal die Augen schließen, sich hinsetzen, sich bewusst wahrnehmen und auf seinen Atem achten. Das Schöne am Atem ist, der ist einfach immer da. Ne? Also wir atmen ein, wir atmen aus, wir machen nie beides gleichzeitig. Aber wann achtet man mal auf seinen Atem?
Ja.
Und wenn man dann bewusst einmal auf seinen Atem achtet und merkt, wie sich der Körper bewegt dabei und vielleicht mal eine Sekunde länger ausatmet als einatmet, merkt man auf einmal, dass man ruhiger wird.
Ja.
Und diese Erfahrung, die muss man einfach machen. Also da kann man 5 Bücher gelesen haben. Das bringt alles nichts, wenn man nicht selber praktische Erfahrungen macht. Das heißt, das ist das Erste, was wir machen mit Unternehmen. Und dann geht unser Ansatz tatsächlich ein bisschen tiefer. Da geht es um eine Beratung über einen längeren Zeitraum, wo wir auf der einen Seite Trainings machen mit dem Führungsteam, also dem Leadership-Team, aber auch mit den einzelnen Teams und den Mitarbeitern. Und wo wir aber auch wissen, wirklich, also wo wir wirklich versuchen wollen, eine Struktur zu schaffen, die Achtsamkeit im Unternehmen begünstigt. Ne? Mhm. Es gibt diese beiden Ansätze, so Top-Down und Bottom-Up. Also Bottom-Up heißt, die Mitarbeiter fangen von selber an, einen Meditationsraum zu fordern und zu sagen, hey, wir haben einmal im Monat Yoga, können wir jetzt nicht auch noch alle 2 Wochen irgendwie Mindfulness-Training machen? oder können wir nicht als Unternehmen diese Mindfulness-App lizenzieren und jeder darf die nutzen und solche Themen, ne? Also der Obstkorb reicht nicht mehr.
Ja, genau.
Das Thema ist tatsächlich bei vielen da und die wollen da was haben. Und das andere ist top-down, dass wirklich die Führungskräfte am besten sogar auf C-Level man sich damit beschäftigt, das auch kommuniziert und damit schon mal so eine Akzeptanz im Unternehmen schafft. Also bei vielen ist es ja noch so, dass sie sich, für mich hat es sich angefühlt wie outen. Ja? Mhm. Also ich war ganz unsicher, als ich das erste Mal gesagt habe, ja, ich bin jetzt 2 Wochen auf Bali meditieren.
Ja, ja.
Und alle gucken mich an, so, du meditierst. Ja. Ja? Das war so, oh, ja, jetzt ist raus.
Ja, genau.
Ja, ich mache das. Und
wenn
die Führungskräfte das vorleben, dann ist das eine ganz andere Akzeptanz im Unternehmen. Ja. Und das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und wir versuchen es wirklich von beiden Seiten. Also wir wollen sowohl mit dem Führungsteam als auch mit den Mitarbeitern direkt arbeiten.
Es reicht ja schon eine Führungskraft, die sagt, was für ein esoterischer Quatsch bei mir, meinem Team, da wird das nicht geduldet.
Ja.
Das ist ja eine Auswirkung.
Aber die gibt es immer.
Ja, klar. Ne? Und das kann ja eine Auswirkung auf Jahre haben. Das kann ja sein, dass ihr das gar nicht mitbekommt, dass die Mitarbeiter das gar nicht sagen, dass die das gemeinsam gar nicht reflektieren und einfach sagen, einem Team von 8 Leuten meinetwegen, mein Teamleiter sagt, er findet, das ist Quatsch. Ich will noch irgendwie Karriere machen hier. Ich passe mich jetzt mal dieser Meinung an, obwohl die gegen meine Gefühlswelt ist, obwohl die gegen all das ist, was ich gerade darüber denke. Hm. Und ich glaube, ohne Führungskräfte, aber da sind wir wieder bei Transformation. Also das ist ja, ob wir jetzt eine Digitalisierung machen oder eine Achtsamkeitstransformation, ich glaube, die Hebel, die Mechanismen sind die gleichen, oder?
Das ist genau der Punkt. Ne?
Ja.
Unternehmen sind ja in der Transformation.
Ja.
Die spüren ja diesen Schmerz, von dem wir eben auf persönlicher Ebene gesprochen haben, den spüren die ja.
Ja.
Das ist dieser gesteigerte Druck, dieser globale Wettbewerb, die Geschwindigkeit durch die Digitalisierung, neue Arbeitsmethoden, flache Hierarchien und was es da noch so alles gibt. Da ist einfach gerade ganz viel Reibung und ganz viel Unsicherheit. Ne? Mhm. Und so eine Transformation kann nicht nur auf einer digitalen, strukturellen Ebene stattfinden, sondern sie muss auch, es gibt diesen schönen Satz, New Work needs Inner Work.
Ja.
Von einer Kollegin von uns. Und dieser Satz ist so wahr, weil in der neuen Arbeitswelt braucht man auch diese Fähigkeit, mit Unsicherheit, Komplexität, Stress, Geschwindigkeit, verändernden Rollen umzugehen. Und das hat nicht jeder mitbekommen. Ne? Also wahrscheinlich hat es sogar keiner in dem Maße mitbekommen, weil vor 5 oder 10 Jahren wusste man noch nicht, wie die Welt heute aussehen wird. Ne?
Ja, und vor 20, 30 Jahren wurde ja auch die Rolle spielen noch belohnt. Also wenn du den Ellbogen in bestimmten Branchen auspackst, dann entspricht das der Norm und nur dann wirst du belohnt vom System. Also wenn du jahrelang so gepolt wirst, so trainiert wirst und jetzt sag mal auf einmal so 180 Grad, wir machen jetzt so, was ist das denn für ein esoterischer Kram? Das ist doch die einfachste Lösung. Also zu sagen, das ist Bullshit, das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. In 5 Jahren ist wieder der Ellbogen umwog. Da glaube ich auch nicht dran. So und ja, okay, super spannend. Aber jetzt nehmen wir, also ich finde das genial, weil das ist einfach deckungsgleich zu all den anderen großen Themen. Aber jetzt nehmen wir mal an, jetzt haben wir, oder wir nehmen ja immer an, in diesem Podcast nehmen wir immer an, wir haben einen Hörer oder eine Hörerin. Und die haben wir ja auch zuhauf. Aber jemand hört jetzt diesen Podcast und sagt, ich möchte anfangen. So, ich habe jetzt leider eine Führungskraft, die findet das nicht so toll. Ich habe auch in einem Unternehmen, wir sind nicht Silicon Valley nah, wir sind ganz traditionell. Bei uns gibt es sowas nicht. Wird es in den nächsten 3 Jahren auch nicht geben. Wie kann ich als Individuum anfangen?
Ja.
Geht das überhaupt oder muss ich zu SAP wechseln?
Also Heidger aus meinem Podcast würde jetzt wahrscheinlich rufen, zu SAP wechseln.
Ja, genau. Okay, da haben wir einen Metzgermeister, der möchte jetzt zu SAP. Aber gut, nein. SAP hat auch eine große Küche, aber ja.
Tatsächlich. Das ist eine wichtige Frage, weil es ja vielen so geht, dass sie glauben, sie sind der Einzige, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und deshalb ist mein Tipp, als allererstes, das mal ansprechen unter Kollegen. Also so wie ich das eben erzählt habe, wie ich beim Lunchtisch geoutet habe, dass ich meditiere, einfach mal sagen, hey, ich habe da irgendwie eine Achtsamkeits-App ausprobiert oder ich habe am Wochenende mal so ein Seminar mitgemacht und was hältst du denn von dem Thema? Mhm. Und ich bin mir sicher, und darauf würde ich echt wetten an dieser Stelle, dass man mindestens eine Person am Tisch hat, die sagt, ja, finde ich auch total spannend. Und sich dann erstmal anguckt, was sind so die like-minded people im Unternehmen, ne? Und merkt, dass man nicht alleine ist. So, das ist für mich so der erste Schritt.
Okay, da muss ich ganz kurz einsteigen. Ja. Jeder, der das jetzt gehört hat, wir haben gerade eine Wette am Laufen. Wenn, also mich würde es super interessieren, also die, die das jetzt hören und einfach mal beim Land, also ein Kasten Bier und wieder, nein, nein, Quatsch. Es geht einfach nur um die Sache an sich, das auszuprobieren, und mich würde es mega interessieren, für alle die, die diesen Tipp jetzt wahrnehmen, wie viele Leute gibt es um einen herum, die das auch gemacht haben, und bei wie vielen, wo man wirklich der Einzige war? Das würde mich wirklich interessieren. Also ich habe jetzt schon die ersten E-Mails bekommen, obwohl der Podcast erst 2 Tage online ist. Ich glaube, das interessiert sehr viele Menschen. das würde mich wirklich interessieren. Schreibt mir eine E-Mail, LinkedIn, ganz egal was. Das interessiert mich wirklich mehr denn je gerade.
Mich auch tatsächlich. Und vor allen Dingen, weil
ich sammle das, ich dann und haust dir dann um die Ohren. Dann, ach, du warst alle Wetten verloren. Nein, Quatsch.
Ich muss jetzt ganz schnell relativieren. Ich lebe ja schon auch in einer Blase hier in Berlin,
wie du.
Ja, ja. Und bei meinem Umfeld ist es genauso gewesen. Also seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr, nee, eigentlich habe ich das schon vor 2 Jahren kommuniziert, egal mit wem ich drüber spreche, alle haben Interesse.
Ja, ja.
Und mindestens einer am Tisch ist auch dabei und macht auch etwas. Und ich war jetzt zum Beispiel auf den Online-Marketing Rockstars vor 2 Monaten. Das ist so ein ganz großes Festival in Hamburg mit, ich glaube, so 40.000, 50.000 Teilnehmern. Und da gab es einen Vortrag von dem Gründer von Headspace, von dieser Meditations-App, und er hat gefragt, wer hier im Raum nutzt Headspace. Und in dem Raum waren ungefähr 5.000 Leute, und es waren wirklich also 2 von 3 Hände waren oben.
Boah, krass.
Ja, das ist jetzt auch wieder eine spezielle Zielgruppe, also daher würde mich das wirklich interessieren.
Ja.
Aber ich denke auch, deine Zuhörer sind ja auch eine spezielle Zielgruppe, und lass uns mal gucken, was draus wird.
Ja, vielleicht mache ich auch eine Umfrage bei LinkedIn oder Twitter oder so, würde mich echt mal interessieren. Ja, ja.
Ja.
Machen wir das nicht vielleicht? Machen wir.
Machen wir.
Bei Twitter, bei LinkedIn, am Mittwoch. Okay, das muss ich mir aufschreiben. Also ab heute, ja.
Ja. Und was mir auch immer wichtig ist, ist dieses, wir haben ja eben darüber gesprochen, sich zu outen und mit anderen zu sprechen. Gerade bei Führungskräften ist es unfassbar wichtig, dass sie nicht nur im Unternehmen selbst gucken, sondern auch, was ist in anderen Unternehmen. Also wo gibt es bereits Unternehmen, wo Mindfulness eingesetzt wird, und was sind so deren Best Practices, deren Erfahrungen? Und um das zu fördern, haben wir vor einem halben Jahr ein Netzwerk gegründet, das heißt Mindful Leadership Circle, jetzt schon mit 130 Teilnehmern, ne, unter anderem von BMW, SAP, Audi, Salesforce, Zalando, ganz viele Unternehmen. Und vor allen Dingen sind das Führungskräfte und Experten, die sich dann das so austauschen, was funktioniert bei uns und was funktioniert bei euch.
Ach, geil, so Best Cases. Ja,
genau,
ja, ja.
Genau. Und das war für uns so ein ganz wichtiger Hebel oder Schritt, um die Leute zu empowern. Ne? Also das Wissen und die Ideen und die Lust, die schon vorhanden ist, einfach mal freizusetzen.
Empowern und müssen wir auch übersetzen.
Empowern.
Ja, ich weiß, die meisten kennen es, aber manche kennen es nicht. Ja. Befähigen.
Also, ja, also stell dir mal vor, du bist in einem Unternehmen und du hast das Gefühl, hier geht es nicht weiter. Ne?
Mhm.
Das ist so unachtsam, was hier passiert. Und machst selber schon deine Praxis und denkst so, ey, das geht so nicht weiter. Und dann merkst du auf einmal, in einem Unternehmen, was eine ähnliche Größe hat, sitzt jemand in einer ähnlichen Position wie du, und der macht mit seinem Team Mindfulness-Training. Und dann kannst du dich mit ihm austauschen, und dann gehst du selbstbewusst in dein Unternehmen zurück und sagst, hey Leute, ich habe mal Bock, mit euch so ein Training zu machen, was sagt ihr dazu? Und dieses Backup, diese Unterstützung, ne, die ist sehr, sehr viel wert, und deshalb Empowerment, also das gibt einem Power, das unterstützt.
So rückgratmäßig, so hier, wir stehen hinter dir, probier's, bei uns hat's geklappt, du schaffst das so, ne?
Genau.
Nicht Chaka, sondern anders, also auf einer anderen Art, genau.
Und da wollen wir eine Plattform für schaffen, und wir haben verschiedene Events, die gerade auch in Berlin sind. Und wir versuchen aber auch überregional zu arbeiten. Also wir haben schon einen Circle in München, wo auch sehr viele Teilnehmer sehr aktiv sind, und planen jetzt gerade den nächsten in Hamburg. Also wenn jemand aus München, Hamburg, Berlin oder auch darüber hinaus gerade zuhört, meldet euch gerne, und lasst uns schauen, wie wir gemeinsam das Thema voranbringen können.
Ich habe eine Nachricht bekommen, wo ich gesagt habe, die lass ich durch dich beantworten. Also der Sebastian hat mir eine E-Mail geschrieben, und der hat gesagt, er und seine Freundin benutzen eine App, die ich nicht nennen möchte, ich weiß welche, und die stresst ihn.
Mhm.
So, und ich kenne das auch, man kauft sich irgendwas und sagt so, das will ich jetzt mal ausprobieren, und dann ist das nicht so meins. Hast du da einen Tipp? Sollte man mit Meditation aufhören, oder gibt es vielleicht andere Wege?
Ja. Ich glaube, dass jeder seinen eigenen Zugang zur Meditation finden kann. Für den einen ist es Yoga, wenn man achtsames Yoga macht, ist das auch eine Form von Meditation.
Bewegung, genau.
Für eine andere Person ist es ein Abendspaziergang, den man sehr bewusst macht und wo man wirklich auch so mit seinen Gedanken umgeht, wie man das in der Meditation macht. Und es gibt ganz, ganz viele Formen, wie man meditieren kann, wie man Achtsamkeit praktizieren kann. Und jeder kann damit spielerisch ausprobieren, was passt zu mir. Ja. Und das mal einmal vorweg. Das heißt, für den einen ist eine Mindfulness-App vielleicht genau das Richtige, für andere aber überhaupt nicht. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel die ersten Jahre auch in meinem Zwei-Silo-Denken total gewehrt, Achtsamkeits-Apps zu nutzen, weil ich wollte einfach ohne Technologie sein.
Ja, ja, ja.
Und ich habe das richtig genossen, dieses ohne Technologie sein. Und jetzt habe ich aber in den letzten Jahren für mich erkannt, welchen Vorteil Achtsamkeits-Apps auch haben. Also zum Beispiel diese Möglichkeit, dass du gerade eine Viertelstunde hast von einem Termin zum anderen und du merkst, du bist nervös und dann gehst du in deine App und sagst 15 Minuten zum Thema Nervosität und dann kriegst du deine Vorschläge und kannst genau diese Meditation für dich maßgeschneidert gerade machen. Und es gibt auch sehr viele, denen einfach Meditieren sehr schwer fällt, wenn sie keine Anleitung haben.
Ja,
man kann sich nicht immer einen Coach daneben setzen.
Es wird
der
teuer.
Für 80 Euro die Stunde einem was ins Ohr dudelt. Und deshalb kann das auch sehr helfen. Und ich glaube, so klassische Meditations-CDs oder so, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, man will es dabei haben, man will es kurz haben oder in einer Länge, die man definiert und auch themenspezifisch. Und es gibt mittlerweile sogar Apps, die mit so Gadgets kommen, also mit so einem Headband, mit so einem Aufsatz, den man sich auf den Kopf pinnt und der dann die Gehirnwellen misst. Das heißt, während man meditiert, sieht man in der App, wie erfolgreich das ist und wenn man wieder anfängt, in seine Gedankenschleife zu versinken. Und das ist total spannend und jeder kann für sich selber gucken, ob das passt oder nicht. Und genauso ist es auch mit den Personen, die eine Meditation einsprechen. Also es gibt so Apps, ich habe eben Headspace genannt, dann gibt es Seven Mind aus Berlin, auch eine großartige App und Calm kennen wahrscheinlich auch viele und diese Apps, die sind alle unterschiedlich, also immer unterschiedlicher Sprecher, manchmal Deutsch, manchmal Englisch, manchmal männlich, manchmal weiblich und einfach ausprobieren und gucken, was passt.
Klar.
Wo hat man Lust drauf?
Ja, manche Stimmen erinnern einen an den Opa und andere vielleicht an die Ex-Freundin, wo man nicht so eine schöne Zeit hatte, keine Ahnung. Also das ist ja, stimmt. Also Stimme macht ganz viel. Ne? Also ich glaube, dieser Podcast hätte auch 9-mal so viele Hörer, wenn ich eine bessere Stimme hätte. Nein, aber ist ja so, man hört eine Stimme und dann ist das irgendwie, ja, das ist spannend. Okay, wenn du, weil es gibt auch, wir haben einige ältere Hörer, die vielleicht jetzt noch nie was von Meditation gehört haben. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Also, und da kommt jemand an und sagt, ja, aber was ist denn so der eine ultimative Tipp? Also du hast noch einen, wo du sagst, ich bin jetzt irgendwie zwischen Tür und Angel, ich muss jetzt gleich die Bahn kriegen. Ja. Sie machen was Meditation, das habe ich noch nie gemacht. Haben Sie irgendwas? Was wäre dann der Tipp? Hast du so einen Elevator-Pitch dann ohne für die Sache an sich?
Ja, gerne. Also für Achtsamkeitstraining ist so das einfachste. Für Achtsamkeitstraining ist so das Einfachste, was man machen kann, dass man einfach etwas bewusst tut. Das heißt, wenn du zum Beispiel isst, dass du einfach nur isst. Das heißt, du schmeckst das Essen in deinem Mund, du riechst dran. Denk mal dran, wenn du einen guten Wein verköstigst, was du ja wahrscheinlich regelmäßig machst.
Ja, jeden Abend eine Flasche.
Denk mal über diesen Prozess nach. Ja? Du schüttest den ein, du schwenkst ihn in deinem Glas, du riechst dran, du guckst dir die Farbe an, du lässt ihn über die Zunge laufen, du kannst genau merken, wo welche Geschmacksrezeptoren sitzen. Und das kann man mit allem im Leben machen.
Ja.
Ja? Auf einmal ist Wasser so eine Erfahrung, wie es Weintrinken ist. Ohne den Kater danach. Ja. Aber das wäre so mein erster Tipp, weil das hat noch gar nichts mit Meditieren und im Schneidersitz hinsetzen zu tun, sondern es ist einfach nur Dinge bewusst machen und vor allen Dingen auch nur die eine Sache machen, also Monotasking. Ne? Kein Handy neben sich liegen haben, wenn man arbeitet. Mhm. Oder wenn man isst oder was auch immer.
Immer
die eine Sache machen.
Eine Sache, ja.
Das wäre mein Tipp für jemanden, der noch nie mit dem Thema Kontakt hatte und mit denen, die oder für die, die schon mal meditiert haben, die schon mal probiert haben. Ich habe jahrelang ich will ungern Fehler sagen, aber im Nachhinein war es schon ziemlich doof. Ich habe immer versucht man versucht ja beim Meditieren, dass man nicht an Gedanken anhaftet. Das heißt, da kommt der Gedanke, muss ja noch eine E-Mail schreiben. Und dann denkt man über diese E-Mail nach und formuliert sich vor. Und dann merkt man auf einmal, ich meditiere ja gerade. fuck.
Ja, ja.
Und dann war ich sauer auf mich.
Ja, genau.
Ja, und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht.
Ja.
Und ich muss besser sein. Und genau das ist so ein grundlegender Fehler, weshalb ich auch gemeint habe, diese Einstellung der Sache gegenüber, dieses offen, liebevoll. Mhm. Heute mache ich es so, der Gedanke kommt hoch, ich hafte dem Gedanken an und das passiert in jeder Meditation 100 Mal. Dann merke ich das und ich freue mich darüber, dass ich es gemerkt habe.
Ja, genau.
Ja, und
ich habe es wahrgenommen,
ja. Und ich bin stolz darauf, dass ich das wahrgenommen habe, dankbar dafür, bring meine Gedanken wieder oder meine Aufmerksamkeit wieder zu meiner Atmung. Und vielleicht habe ich das sogar eine Sekunde früher wahrgenommen als beim letzten Mal, weil der Muskel jetzt trainierter ist. Und das ist so das, was ich jemandem, der meditiert, mitgeben würde. Ne? Also macht es wirklich in dieser liebevollen Einstellung euch selbst gegenüber und seid nicht so streng mit euch selbst. Ja? Weil das ist ja das, wovon Achtsamkeit uns ein bisschen wegbringen soll. Und also wenn man genauso verbissen, wie man manchmal arbeitet, Achtsamkeit praktiziert, dann kann das, glaube ich, auch negative Folgen haben.
Ja, das stimmt. Und der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel.
Das hast du schön gesagt.
Ja, weil das hatte ich auch immer. Wenn ich habe ja ganz groß verkündet, dass ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde meditiere. Hm. Und es ist ja nicht das Ziel, dass die 30 um ist.
Ja.
Und das habe ich am ersten Tag schon gemerkt.
Ja.
So, jetzt habe ich die 30 geschafft, abgehakt. Wenn man das merkt, hat man ja schon Erfolg. Cool.
Genau.
Vielen, vielen Dank.
Ja, war mir eine Freude. Ja,
es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin total entspannt jetzt. Deine achtsame Art und Weise hat, also für mich war das jetzt eigentlich schon die halbe Stunde Meditation. Vielen Dank.
Danke.
Das war das Gespräch mit Daniel Rieber. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß, du hattest ganz viele Momente, wo du dachtest, ja, okay, da könnte ich mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wenn du das möchtest, Daniel hat einen eigenen Podcast zum Thema Achtsamkeit. Das findest du in den Shownotes. Dort ist auch The Mindful Company verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Am Mittwoch gibt es eine neue Episode. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Woche, ganz viel achtsame Momente und alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.